ARD. Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.
Hallo und herzlich willkommen. Wir sind zurück mit Staffel 2 von Hormongesteuert, dem Podcast für alle Frauen vor, in und nach den Wechseljahren und natürlich auch für alle interessierten Männer. Wir, das sind Katrin Schaudig, Frauenärztin, Hormonexpertin und Präsidentin der Deutschen Menopause-Gesellschaft. Und ich, Katrin Simonsen, Redakteurin und Moderatorin bei MDR Aktuell. Hallo Frau Schaudig, schön, dass es wieder losgeht, ne?
Hallo Frau Simonsen, ich freue mich auch sehr und war auch schon ganz gespannt auf die heutige Folge, bin ich selber ganz gespannt. Es wird aufregend, was da rauskommt.
Genau, Premiere für uns heute, denn wir haben euch ja versprochen, dass wir uns in der zweiten Staffel Expertinnen und Experten zu einigen Themen dazu holen. Heute habe ich einen Gast direkt bei mir im Studio, die Professor Sandra Eifert vom Herz Zentrum in Leipzig. Wir freuen uns, dass Sie heute Zeit hatten für uns.
Hallo, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich auch sehr, dass ich heute dabei sein darf.
Es geht heute nämlich um das weibliche Herz und die Frage, was verändert sich für unsere Herzgesundheit in den Wechseljahren? Wieso haben wir auf einmal Herzrasen, Herzstolpern, Bluthochdruck? Und warum steigt unser Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen nach der Menopause? Und bevor wir loslegen, möchte ich unseren Gast noch mal kurz vorstellen. Professor Sandra Eifert ist Oberärztin am Herzzentrum in Leipzig, ist Herzchirurgin und widmet sich der Gendermedizin. Sie hat sich auf das Frauenherz spezialisiert und leitet die Frauensprechstunde am Herzzentrum. Und zusammen mit Dr. Susanne Kirchner-Bruns hat sie das Buch Herzsprechstunde, warum das weibliche Herz anders ist und wie es gesund bleibt, geschrieben. Frau Eifert, wie kam das eigentlich? Warum haben Sie sich ausgerechnet auf das weibliche Herz spezialisiert?
Das ist wirklich eine gute Frage und auch ein spannender Weg gewesen. Seit 2008 habe ich mich mit Geschlechterunterschieden bei Herzerkrankungen beschäftigt. Und seit 2011 bin ich am Herzzentrum Leipzig tätig und dort wollten wir initial eine Sprechstunde unter Geschlechteraspekt entwickeln. Nun ist es aber so, dass ja über viele Jahre der Verlauf und auch das Überleben nach einem Herzinfarkt und nach sämtlichen Herz-Kreislauf-Erkrankungen bei Frauen deutlich unter dem der Männer liegt. Also im Jahr 2008 war die Überlebensrate der Frauen etwa halb so groß wie die der Männer, obwohl die ja viele Jahre gut geschützt sind. Inzwischen hat sich das etwas gebessert. Nach dem letzten deutschen Herzbericht hat sich in den letzten 10 Jahren die Sterblichkeit bei den Frauen um 34% und die Sterblichkeit bei den Männern nach einem Herzinfarkt um 28% verbessert.
Das heißt, wir Frauen haben aufgeholt sozusagen. Habe ich das richtig verstanden?
Wir haben ganz schön aufgeholt und das hängt natürlich damit zusammen, dass bestimmte Risikofaktoren mehr untersucht werden, aber eben auch, dass die Diagnostik und Therapie unter Geschlechteraspekt sich verbessert hat. Und das war der Grund, eben am Herzzentrum diese Frauensprechstunde speziell zu etablieren.
Frau Schaudig, wie ist das eigentlich bei Ihnen in der Sprechstunde? Ich habe gesagt, das tritt häufig auf in den Wechseljahren, so Herzprobleme. Sehen Sie das bei Ihren Patientinnen auch?
Also was wir relativ oft sehen, ist, dass die Patienten unspezifische Herzprobleme angeben. Und ich sage jetzt angeben, weil die gehen dann zum Kardiologen oder in die Notaufnahme wegen Herzklabaster, sagen wir manchmal. Also ganz doll Herzklopfen, mal fallen die auch um. Und dann gehen die in die Notaufnahme und denken, ich habe einen Herzinfarkt und dann findet man gar nichts. Also dieses Thema Herzklopfen um die Menopause herum, also gerade in der Perimenopause, ist was, was wir häufig sehen. Und dann sagen die mir aber, ich bin komplett durchuntersucht und man findet gar nichts. Und da wäre ich jetzt auch mal ganz gespannt, ob Frau Eifert da eine Idee hat, woher das eigentlich kommt, dieses Herzrasen in der Perimenopause, ohne dass man unbedingt was sieht.
Das besprechen wir dann ganz ausführlich. Das habe ich auf meiner Themenliste natürlich. Ich will vorher aber so ein bisschen mal allgemein mit dem weiblichen Herzen und der Herzgesundheit beginnen. Und ich habe bei meiner Recherche so ein paar spannende Fakten gefunden, kann man vielleicht auch gut beim nächsten Party-Talk gebrauchen. Unser Herz ist circa 3 Zentimeter kleiner und 50 Gramm leichter als ein Männerherz. Das hängt damit zusammen, dass wir meist kleiner sind und auch einen niedrigeren Testosteronspiegel haben. Und weil unser Herzmuskel eben kleiner ist, muss er auch mehr arbeiten. Und wir haben in der Minute im Durchschnitt 10 Schläge mehr. Ich wusste das alles überhaupt nicht. Und Frau Eifert, das klingt, als hat unser Herz auch irgendwie deutlich mehr zu tun, oder?
Das ist tatsächlich so und das sind die Durchschnittszahlen, die Sie eben vorgetragen haben. Die sind so in der Literatur zu finden. Wir sind ja im Durchschnitt etwas kleiner und etwas leichter als die Männer und das gilt ebenso fürs Herz. Und tatsächlich ist es so, dass wir insgesamt weniger Muskulatur haben als die Männer und das betrifft auch das Herz. Also auch der Herzmuskel ist bei uns etwas leichter, weil wir auch da weniger Muskulatur haben. Und durch die geringere Größe führt das eben dazu, dass unser Herz insgesamt etwas schneller schlägt. Das hängt aber sicher auch damit zusammen, dass wir schneller auf Stress reagieren. Darüber sprechen wir ja nachher auch noch ein bisschen. Und dass deswegen auch das Herz schneller auf jegliche Art von Reiz reagiert.
Dann wundert sich vielleicht der eine oder andere, naja, warum bekommen dann ausgerechnet Männer häufiger Herzinfarkte, wenn unser Herz eigentlich mehr schuften muss, schneller unterwegs ist?
Ja, also wir sind ja viele Jahre durch unsere weiblichen Geschlechtshormone vor allem besonders gut geschützt vor Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Der Blutdruck wird gut reguliert, die Fettwerte und auch der Zuckerhaushalt wird damit gut reguliert. Und wenn die Hormone dann mit den zunehmenden Jahren abnehmen und wenn es zu einem gewissen Ungleichgewicht kommt, dann nimmt auch unser Risiko zu, dass wir einen Herzinfarkt entwickeln, weil eben der Blutzucker steigt, der Blutdruck steigt, vielleicht auch die Blutfettwerte sich erhöhen dadurch, weil eben die Hormone wegfallen. Und damit steigt grundsätzlich das Risiko. Die Frauen sind aber im Schnitt 10 Jahre älter, wenn sie einen Herzinfarkt erleiden.
Und doch ist es Todesursache Nummer 1, Herz-Kreislauf-Erkrankungen
ja,
bei Frauen.
So ist es. Und vor allem hat der Bluthochdruck da jetzt die ganz entscheidende Position gewonnen. Das ist seit 2022 etwa so, dass das also bei der Ursache an Sterblichkeit in Deutschland bei den Frauen die Nummer 1 geworden ist.
Frau Schaudig, wir wissen ja aus unserem Podcast und aus den vielen Fragen, dass die Frauen hauptsächlich Angst haben, an Brustkrebs zu sterben. Denken Sie, Ihren Patientinnen ist bewusst, dass sozusagen die Gefahrenlage an einer ganz anderen Stelle lauert?
Nee, das ist denen nicht bewusst. Das ist total spannend und ich bin immer damit beschäftigt, das denen klar zu machen. Weil sie vorhin auch nochmal gefragt haben, ob ich sowas in der Sprechstunde sehe. Da habe ich ja gesagt, das Herzklopfen. Was ich aber auch sehe, und da hat auch ein Kollege von mir mal eine Untersuchung zugemacht, dass wir eben das, was Frau Eifert gerade gesagt hat, nämlich diesen Blutdruckanstieg um die Menopause herum, dass wir das beobachten. Und wir versuchen ja so ein bisschen ganzheitlich vorzugehen und in dem Moment, wo die Patientin ein bisschen höheren Blutdruck hat, bin ich schon die, die den Finger hebt und sagt, gehen Sie mal zu einem Kardiologen und lassen sich durchchecken. Oft sagen die Patienten dann übrigens, Frau Eifert, das würde mich auch interessieren, ob Sie die Erfahrung auch machen, die sagen dann, nee, ich habe immer nur einen hohen Blutdruck, wenn ich zum Arzt gehe. Und dann sage ich, ja, aber wenn es ist einfach gar nicht gut, dass der Blutdruck immer mal ansteigt, wenn Sie sich aufregen, den muss man vielleicht besser einstellen. Also ich habe auch den Eindruck, die Patienten haben dieses Bewusstsein nicht, dass Herz-Kreislauf-Erkrankungen wichtig sind für sie. Und wir als gute Hormonexperten schubsen die da auch in diese Richtung.
Ja, sie hat vollkommen recht. Also es gibt ja diese große Berliner Frauenstudie aus dem vorletzten Jahr, die BEFRI-Studie. Da hat man gesehen, dass an 1000 untersuchten Frauen 77% der Patientinnen mit Bluthochdruck postmenopausal waren. Das trifft, glaube ich, die Erkenntnisse und die Beobachtungen, die Sie auch machen, Frau Schaudig. Trotzdem bleiben ja dann 23%, die deutlich jünger sind und die natürlich auch Aufmerksamkeit benötigen. Aber gerade postmenopausal spielt es eine ganz große Rolle und der Zielwert für den ersten, den sogenannten systolischen Blutdruck, ist für Frauen bei 130 mm Hg. Und bei den Männern 140. Also es hat sich tatsächlich gezeigt, dass bei den Effektivwerten Unterschiede in der Risikokonstellation für Herz-Kreislauf-Erkrankungen ein Unterschied besteht.
Und ist der Blutdruck tatsächlich höher, wenn Sie den Blutdruck messen? Also wenn
ja,
beim Arzt?
Ja, klar.
Das ist ja, das klar. Dieses Weißkittel-Syndrom?
Oder diese Aufregung, dass sie vielleicht auch, dass man bestimmte Dinge dann nicht erfragt oder so. Man hat ja manchmal auch Angst vor solchen Ergebnissen. Kennt man ja selbst auch manchmal.
Ja. Ja, aber da muss ich auch nochmal nachhaken, Frau Eifert. Sie haben ja gerade gesagt, dass man diese Grenzwerte bei den Frauen jetzt runtergesetzt hat. Mein Eindruck ist, dass das sich noch nicht so richtig rumgesprochen hat. Und zwar erstens bei den Gynäkologinnen und Gynäkologen nicht. Bei denen, und die messen ja bei der Krebsvorsorge, ist ja Teil unserer Krebsvorsorge, ist immer eine Blutdruckmessung. Das ist wirklich ein Axiom. Also das müssen wir machen. Das ist ja auch gut so, weil die Frauen gehen ja oft zu keinem anderen Arzt. Aber mein Eindruck Eindruck ist, dass weder die Frauenärztinnen und Ärzte noch die Hausärzte und Ärztinnen, dass denen klar ist, dass wir bei den Frauen bei dem Grenzwert nach oben viel strenger sein sollten. Deckt sich das mit Ihren Beobachtungen?
Das deckt sich absolut. Und ich glaube, dieser Grenzwert ist tatsächlich seit August, seit der letzten Tagung der europäischen Kardiologen so runtergesetzt worden. Also das ist relativ kurzzeitig.
Wo lag der denn davor?
Auch bei 140 wie bei den Männern.
Okay.
Aber es gab eine ganz interessante neuere Studie aus dem vorletzten Jahr, wo tatsächlich eben zu sehen ist, dass bereits bei Blutdruckwerten, die unter 130 liegen, das Risiko für Frauen erhöht ist, bestimmte kardiovaskuläre Erkrankungen zu entwickeln, also Schlaganfall, Herzinfarkt und so weiter. Und deswegen ist dieser Grenzwert so heruntergenommen worden.
Ja, das ist spannend, finde ich.
Ja, wir sind jetzt schon mittendrin. Ich will es noch mal ein bisschen sortieren, ne, damit auch alle uns folgen können. Das mit diesem Bluthochdruck, das ist ja Folge, wenn dann die Hormone in den Wechseljahren schwanken und dann sozusagen in der Menopause fast nicht mehr da sind. Was machen denn unsere Hormone vorher? Warum haben wir vorher nicht dieses Risiko für Bluthochdruck?
Ich sag's jetzt mal laienhaft und vielleicht kann Frau Eifert das noch ein bisschen spezifizieren. Also ich habe mal gelernt, was die Östrogene machen, ist, dass sie die Gefäße erweitern. Und in dem Moment, wo das Gefäß weiter ist, ist der Druck niedriger. Das ist wie beim Gartenschlauch. Wenn da nicht so viel Druck drauf ist, also wenn der Gartenschlauch dicker ist, dann ist der Wasserdruck geringer. Und beim Gartenschlauch ist vielleicht blöd, da will man mehr Druck. Aber beim Herzen ist es ja umgekehrt. Also diese Gefäßwirkung der Östrogene auf die Zellen, die Gefäße auskleiden, scheint ja einen protektiven Effekt zu haben. Frau Eifert, sehen Sie das auch so?
Absolut, absolut. Es macht auch unsere Gefäße sehr elastisch und lässt eben die Gefäße auf einen bestimmten Blutdruck sehr gut reagieren. Dazu wird auch der Blutdruck reguliert über die Hormone und wie schon gesagt, auch Zucker- und Fettwerte, aber auch die Blutgerinnung werden sehr ausgeglichen reguliert durch die Hormone. Und wenn die dann eben wegfallen, ist es verändert. Genauso gilt das mit der entzündlichen Aktivität und betrifft auch diese. Also man hat ja aufgrund bestimmter Risikofaktoren oder weil man mal eine schwere Entzündung im Körper hatte, mit oder ohne Erreger, ein bestimmtes Potenzial an Entzündung im Körper oder bereits bestehende Autoimmunerkrankungen. Und all dies kann auch ansteigen, wenn die Hormone wegfallen. Und Sie wissen ja besser als ich, Frau Schaudig, wenn es gibt ja verschiedene Phasen im Leben, wo solche Hormonumstellungen passieren und da reagiert auch das Herz-Kreislauf-System besonders, aber auch alle anderen Organsysteme, die mit den Hormonen im Zusammenhang stehen.
Das heißt, auch Autoimmunerkrankungen und rheumatische Erkrankungen können dann häufiger werden?
Unter Umständen, aber sie gelten auch als Risikofaktor für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Also bei den Autoimmunerkrankungen ist es ja so, dass vor allem Frauen eine überschießende Immunreaktion bieten können. Das bedeutet, dass die körpereigene Abwehr überschießend reagiert auf einen Reiz. Und diese Autoimmunerkrankungen gibt es ja am Darm, an der Schilddrüse, an der Haut oder Leber. Und wenn man eine solche hat, ist das Risiko, im Laufe des Lebens einen Herzinfarkt oder einen Schlaganfall zu bekommen, das Risiko, nicht, dass man es unbedingt kriegt, verdoppelt. Und nach den amerikanischen Leitlinien kriegen solche Patientinnen Aspirin und einen Fettsenker, protektiv.
Ach, das wusste ich auch nicht. Ich muss vielleicht aber da nochmal einhaken. Nach meiner Kenntnis ist es so, dass gerade mit den Autoimmunerkrankungen, da sind ja grundsätzlich Frauen häufiger von betroffen als Männer. Also jedenfalls bei vielen dieser Autoimmunerkrankungen. Aber da scheint es aber so zu sein, dass bei manchen Frauen und auch bei manchen Erkrankungen die Östrogene eher ungünstig sind. Also es ist ja so, dass auch in der Schwangerschaft, wo man ja sehr hohe Östrogenspiegel hat, dass manche Autoimmunerkrankungen geradezu aufflackern, aber manche besser werden. Also ich glaube, das Problem ist, dass wir vielleicht die genauen Mechanismen noch gar nicht so gut kennen, oder?
Absolut. Also dem kann ich nur zustimmen. Ja, wir wissen da ja insgesamt einen gewissen Teil und versuchen, diese Zusammenhänge zu verstehen. Aber es ist ja durchaus aus in der Reaktion auch unterschiedlich.
Bevor wir jetzt gleich weitergehen zu Problemen in den Wechseljahren, die dann entstehen, fand ich auch interessant, es gibt ja auch Hormonstörungen bei Frauen im gebärfähigen Alter, die das Risiko für Herzerkrankungen erhöhen. Das ist das PCO-Syndrom. Polyzystisches Ovarialsyndrom. Wollen Sie es noch mal kurz erklären, Frau Schaudig, was da schiefläuft?
Ja, ein ganz zentraler Punkt beim PCOS oder dem polyzystischen Ovarsyndrom ist, dass diese Frauen ganz oft eine sogenannte Insulinresistenz haben, was so eine Art Vorstufe dafür ist, dass sie später mal einen Diabetes 2, Typ 2 entwickeln. Und die Insulinresistenz ist ja als solches schon, ich glaube, da wird mir Frau Eifert auch beipflichten, an sich ein Herz-Kreislauf-Risikofaktor. Und Frauen mit einem PCOS haben eben häufig diese Insulinresistenz. Und auf dem Boden dieser Insulinresistenz kommt es dann eben zu diesem Übergewicht, was die Frauen oft haben. Das Übergewicht als solches führt wieder zu verstärkten Problemen mit dem Blutdruck. Die haben dann auch oft schon in jungen Jahren einen ganz hohen Blutdruck. Also das erklärt es schon so ein bisschen. Das PCOS ist tatsächlich ein Syndrom, wo wir gucken müssen, haben die zusätzliche Herz-Kreislauf-Risiken. Da achten wir auch sehr darauf.
Ja, dem ist eigentlich wenig hinzuzufügen. Tatsächlich ist, auch wenn man die Herz-Kreislauf-Studien anschaut, deutlich zu sehen, dass Patientinnen und Patienten mit Insulinresistenz, aber ganz besonders die Frauen, ein sehr erhöhtes Risiko haben, eine Herz-Kreislauf-Erkrankung zu entwickeln.
Und bei diesem PCO-Syndrom ist es da nicht so, dass die männlichen Hormone auch überwiegen und dass man die deshalb auch einstellen muss?
Ja, die männlichen, das ist ein Teil des Syndroms. Ich habe es jetzt gar nicht so erwähnt, weil auch nicht so ganz klar ist, ob das jetzt für die Herz-Kreislauf-Erkrankung eine Rolle spielt. Da wüsste ich gerne auch mal die Meinung von Frau Eifert. Also die Frauen mit dem PCOS haben typischerweise zu viel männliche Hormone. Mit der Einstellung ist es so eine Sache. Nach wie vor die aktuelle Therapiestrategie ist, dass man diesen Frauen eine Antibabypille gibt. Das fährt die männlichen Hormone ganz deutlich runter. Dann ist aber wieder das Problem, wenn die deutlich übergewichtig sind, darf man denen vielleicht keine Antibabypille geben. Also keine klassisch kombinierte. Wir geben dann häufig eine reine Gestagenpille. Die darf man auch bei den übergewichtigen PCOS-Patientinnen geben. Aber die männlichen Hormone kriegt man auch nicht immer in den Normbereich. Das heißt, das Androgenproblem bleibt dann so ein bisschen. Wir geben den Patienten ja auch gerne Metformin. Das wird gerade bei PCOS-Patientinnen off-label heißt das eingesetzt.
Was ist Metformin?
Eigentlich ist Metformin, ja, Metformin ist ein 100 Jahre altes Medikament und gehört sogar zu den essentiellen Medikamenten laut Weltgesundheitsorganisation. Und das ist ein Medikament, was die Insulinempfindlichkeit der Zellen verbessert und damit auch die Blutzuckerspiegel senken kann. Und wenn jetzt jemand mit 70 einen Diabetes kriegt, dann wird man dem als erstes Metformin geben. Aber wir setzen es eben auch bei Frauen, bei jungen Frauen mit einem PCOS ein, ohne dass die bereits einen Diabetes haben. Und da gibt es auch gute Studien zu, dass das die Gesamtlage, die hormonelle Lage, aber auch die Stoffwechselsituation verbessert. Und wahrscheinlich haben wir damit dann auch einen gewissen präventiven Effekt für Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Das ist jetzt bei den PCOS-Patienten nicht so super gut untersucht, aber wenn man mal irgendwie logisch nachdenkt, wäre das eigentlich eine sinnvolle Maßnahme.
Und schicken Sie diese Patientinnen dann auch zu Kardiologen?
Ja, das ist eine gute Frage. Also streiten wir falsch gesagt. Die aktuelle Leitlinie für das PCOS, die derzeit sich gerade im Entstehen befindet, die wird sogar von Internisten federführend geschrieben. Da machen aber auch ganz viele Gynäkologinnen und Gynäkologen mit. Also ich bin mit meiner Praxispartnerin da auch dabei. Und es ist wirklich die Frage, ob man prinzipiell jede PCOS-Patientin, wenn sie 20 ist, zum Internisten schicken muss oder ob man vielleicht ein bisschen auch so regeln kann. Ich schicke die 20-Jährige nicht zwingend zum Kardiologen oder zur Kardiologin. Aber je älter die werden, pushe ich dann und sage, jetzt stellen Sie sich nochmal kardiologisch vor. Und was Frau Eifert vorhin sagte, dass man dann auch großzügig die Lipidsenker gibt, ein Statin und oder auch Aspirin, das sollte man vielleicht noch ein bisschen mehr vorantreiben. Es steht aber nicht offiziell in der Leitlinie drin. Da steht nur so ein bisschen, gucken Sie mal, ob da irgendwas im Argen ist. Und das sollte man dann auch tun.
Frau Eifert, haben Sie solche Patientinnen bei sich und sagen Sie, die kommen rechtzeitig oder hätten vielleicht 10 Jahre früher kommen können?
Also ich sehe diese Patientinnen tatsächlich sehr selten. Und es ist genau, wie Sie es beschreiben, Frau Schaudig. Primär kommen die natürlich zu den Frauenärztinnen und Ärzten, weil sie ja wahrscheinlich auch eher gynäkologische Probleme haben, die sie überhaupt zum Arzt bringen. Aber Metformin haben ja die meisten heutzutage dieser Art, würde ich denken. Also gefühlt ist das mein Eindruck, dass die Patienten mit einem PCOS-Syndrom alle unter Metformintherapie sind, aufgrund der von Ihnen genannten sehr guten Effekte. In den Leitlinien ist tatsächlich auch bislang nicht drin, dass diese Patientinnen auch schon in einem frühen Alter Aspirin und einen Fettsenker benötigen. Man kann natürlich darüber nachdenken und im Einzelfall vielleicht sogar dazu entscheiden. Ich sehe das aber auch schon wie Sie, wenn das ansonsten junge Frauen sind, die außer dieser Erkrankung oder dieser Diagnose nichts haben, ist sowieso fraglich, ob die das dann auch wirklich tatsächlich einnehmen.
Genau, stimmt.
Ja. Dann widmen wir uns wieder jetzt den Frauen in den Wechseljahren. Eben fiel schon mal das Wort Insulinresistenz, Diabetes. Und ich glaube, das ist ja auch so ein Risiko, was dann zunimmt in den Wechseljahren durch die fehlenden Hormone. Frau Schaudig, Sie haben ja auch mal erzählt, dass viele Ihrer Patientinnen sehr unter der Gewichtszunahme leiden und vor allem unter diesem Bauchfett. Also auf einmal ist das Fett nicht mehr an den Hüften, sondern am Bauch.
Ja, so ist es.
Genau.
Ich sage immer Stau am mittleren Ring. Also das sagen übrigens interessanterweise auch Frauen, die nicht zunehmen, dass die sagen, ich habe zwar nicht zugenommen, aber plötzlich kriege ich meine Hose nicht mehr zu. Also diese Zunahme des Bauchfetts, die hat definitiv was mit dem Östrogenmangel zu tun und mit der Insulinresistenz, also dieses viszerale, also das Bauchfett, was im Bauch drin sitzt. Also das sitzt nicht oben drauf auf der Bauchdecke, wie vielleicht bei den Sumo-Ringern, sondern das sitzt tatsächlich innen drin zwischen den Darmschlingen. Da setzt sich Fett an. Und dieses Fett ist eigentlich ein eigenes hormonaktives Organ, wenn man so will. Leider eins, was schlechte Hormone macht oder schlechte Botenstoffe. Und durch den Mangel an Östrogen vermehrt sich dieses Bauchfett stärker und jetzt kommt leider die Krux und da schließt sich auch wieder der Kreis und damit nimmt auch die Insulinresistenz zu. Und ein Mangel an Östrogen verschlechtert die Empfindlichkeit der Zellen auf Insulin und in dem Moment, wo die Zellen schlechter auf Insulin reagieren, dann entsteht diese Insulinresistenz. Und vielleicht, ich glaube, wir haben es schon mal in irgendeinem Podcast besprochen, nur nochmal für Hörerinnen und Hörer, wozu brauchen wir das eigentlich alles? Thema ist, dass der Zuckerspiegel im Blut in einem engen Rahmen eingestellt wird vom Körper. Das heißt, der Körper misst pausenlos den Glukosespiegel sozusagen. Wenn der Glukosespiegel sinkt, dann wird ein Hormon ausgeschüttet, das dafür sorgt, dass aus den Körperzellen selber so eine Art Zucker bereitgestellt wird, weil wir brauchen den. Also wenn der Zuckerspiegel absinkt oder auf null geht, dann sterben wir, also fallen wir um. Aber der Körper weiß auch, zu viel Zucker ist schlecht für die Gefäße. Das heißt, in dem Moment, wo der Zuckerspiegel steigt, wird vermehrt Insulin ausgeschüttet mit dem Ziel, den Zucker in die Zellen zu transportieren. Das sind die Muskelzellen, die Leberzellen, die Fettzellen. Das heißt, dann gibt es so eine Art, das Insulin öffnet sozusagen so eine Art Schlüssel zur Zelle, Schlüsselloch und da schlupft dann die Glukose rein. Also ich erkläre es jetzt sehr bildhaft, aber ich glaube, so kann man es verstehen. Und jetzt die Insulinresistenz, da ist quasi dieses Schlüsselloch verstopft und das Insulin kommt da an und versucht die Zelle aufzumachen, aber es geht nicht. Und was macht der Körper? Schüttet einfach viel mehr Insulin aus, um quasi irgendwie an dieser Zelle den Schlüsselloch zu öffnen. Und es klappt dann auch irgendwann. Aber das heißt auch, wir brauchen viel mehr Insulin, wenn dieses Schlüsselloch verstopft ist. Und das ist die sogenannte Insulinresistenz. Aber das kommt auch der nächste Punkt. Dieses zu viel an Insulin bewirkt auch verschiedene andere Sachen in unserem Körper, steigert zum Beispiel die Gefahr, auch an Krebs zu erkranken, zumindest bestimmte Krebsarten. Also das ist schon alles sehr komplex und jetzt fehlen die Östrogene. Die Insulinempfindlichkeit der Zellen verschlechtert sich. Wir kriegen eine Insulinresistenz, mehr Bauchfett und gleichzeitig dadurch mehr
Herz-Kreislauf-Risiken. Und jetzt kommt Frau Eifert ins Spiel, genau, weil die muss es genau dann retten.
Die muss uns jetzt erklären, warum das für unser Herz-Kreislauf-System nicht gut ist.
Ja, aber das Problem ist, Sie haben das ja wirklich sehr, sehr schön und umfassend erläutert, Frau Schaudig. Es ist ja wirklich tiefer als Risikofaktor. Und zum einen steigen die klassischen Risikofaktoren an mit dem Wechseljahren oder auch schon in der Perimenopause, aber vor allem der Zucker spielt da eine ganz, ganz große Rolle. Also es gibt ja die klassischen Risikofaktoren: Bluthochdruck, Zuckerkrankheit, Rauchen und Fettstoffwechselstörung. Und durch die Menopause und mit der Menopause und dem Abfall der Hormonspiegel kommen vor allem die Zuckerkrankheit aus den von Ihnen erläuterten Gründen und der Bluthochdruck, darüber haben wir ja vorhin schon gesprochen, treten da ganz, ganz stark bei den Frauen in den Vordergrund. Der Nebeneffekt ist auch die Fettstoffwechselstörung, die sich häufig erst mit und nach der Menopause einstellt. Und all diese Faktoren sind ja allein schon klassische Risikofaktoren für die Entwicklung von Herz-Kreislauf-Erkrankungen.
Weil was passiert dann im Herzen oder in den Gefäßen?
Also diese Risikofaktoren, da können sich Ablagerungen bilden in der Gefäßwand. Zum einen in den großen Herzkranzgefäßen, aber auch in deren Verästelungen bei den Frauen. Und dann kann es eben zu Verengungen in den Kranzgefäßen kommen. Ja, also all diese Risikofaktoren können dazu führen, dass die Gefäßwand sich umbaut, dass Ablagerungen entstehen. Und diese wiederum können einen Herzinfarkt, aber auch einen Schlaganfall hervorrufen. Diabetes selbst ist auch ein großer Risikofaktor bei den Frauen neben dem Alter für die Entwicklung von Herzschwäche.
Ich habe auch gelesen, dass der Cholesterinwert dann eigentlich auch typischerweise ansteigt.
Genau, also die Blutfettwerte steigen an. Das beim Cholesterin gibt es ja ein böses und ein sogenanntes gutes. Das Gute vor allem ist auch abhängig von unseren Hormonspiegeln. Das Böse macht uns aber im Prinzip das Problem, weil das kann sich ablagern. Darüber hinaus gibt es eben noch einen anderen Faktor aus dem Fettstoffwechsel, das sogenannte Lipoprotein A. Bis vor wenigen Monaten hat man auch da gedacht, wenn man den Wert einmal im Leben bestimmt, weiß man, wie sich dieser Wert verhält. Der ist relativ schlecht über Ernährung und medikamentös einzustellen. Man hat jetzt aber auch festgestellt, da gibt es eine große Studie aus dem letzten Jahr, dass dieses Lipoprotein A besonders bei Frauen nach der Menopause ansteigen kann. Und wiederum ist dieses Lipoprotein A selbst ein wirklich starker Risikofaktor. Der ist im Prinzip angeboren und kann Herzerkrankungen hervorrufen.
Und wie schwierig ist das festzustellen, ob ich das habe oder nicht? Also ist das in irgendeinem normalen Bluttest, wird das mal abgefragt?
Das wird nicht zwingend in jedem normalen Bluttest mit untersucht, aber man kann es im Labor und im Blut untersuchen lassen. Und wenn man einmal einen Wert hat, dann gibt der schon mal einen ganz großen Ausschlag, ob das innerhalb der Norm liegt oder eben nicht. Und wenn das schon initial deutlich erhöht ist, also auch bei Frauen, die jünger sind, kann man das und muss man das behandeln.
Aber wie komme ich denn drauf, dass ich das vielleicht habe, weil ich besonders dazu neige, zuzunehmen oder?
Nein, tatsächlich ist es so, dass diese Frauen eher nicht zunehmen, sondern ganz schlank sind und jetzt nicht irgendwie übergewichtig erscheinen, meistens auch sehr sportlich sind. Das ist ein angeborener Faktor, der eben durch die Eltern verursacht ist.
Okay, also die Eltern mal fragen. Und mit dem Cholesterinwert, ab welchem Alter sollte ich den mal testen lassen?
Ab 50.
Und was ist gefährlich, was ist nicht gefährlich?
Gut für uns ist das sogenannte HDL, also das gute Cholesterin. Diese Abkürzung steht für High Density Cholesterin. Das ist gut, das ist wichtig für uns. Das sollte möglichst hoch sein oder oberhalb des bestimmten Grenzwertes liegen. Und das Böse ist das LDL, niedrigmolekulare Substanz, die eben auch Ablagerungen an den Gefäßen macht und gut medikamentös zu behandeln ist.
Gibt es da einen Grenzwert?
Der neueste Grenzwert, das Ziel in Deutschland, lautet unter 55 Millimol pro Liter. Das ist extrem niedrig.
Okay.
Ja. Man hat nach verschiedenen Untersuchungen in Studien festgestellt, dass zum Beispiel ja Tiere, die sich pflanzlich ernähren, die haben kein Cholesterin. Mhm. Ist ja klar. Es ist ja immer tierisch. Und seither ist dieser Grenzwert so niedrig festgelegt worden. Das ist schon extrem niedrig. Grundsätzlich muss man ja auch sagen, Fette sind gut, zum Beispiel gegen Entzündung.
Und wenn ich einen erhöhten bösen Cholesterinwert habe, muss ich den dringend behandeln lassen?
Ich würde sagen, es kommt darauf an. Es gibt eine Gruppe an Kardiologen, die sagen natürlich, man muss den unbedingt behandeln lassen. Wenn man schon eine Herzerkrankung hatte oder wenn man andere Risikofaktoren hat, wenn man sehr übergewichtig ist und sich nicht gut bewegt, dann sollte man den auf jeden Fall behandeln lassen. Aber man muss dieses Risiko individuell beurteilen.
Kann man es auch durch Lifestyle, also dann ich esse pflanzlich, ich bewege mich mehr, geht der dann runter?
Genau, die Bewegung spielt da eine ganz, ganz entscheidende Rolle. Man kann auch über genügend Omega-3-Fettsäuren in der Ernährung oder auch als Nahrungsergänzungsmittel den Cholesterinwert positiv beeinflussen.
Und ansonsten kommen die sogenannten Statine zum Einsatz.
Es gibt eine ganze Reihe von fettsenkenden Substanzen. Die Statine sind im Prinzip die Medikamente der ersten Wahl und damit kann man prinzipiell sehr gut die Cholesterinwerte senken.
Hm, Frau Schaudig, Sie hatten mal in einem Podcast erzählt, manche Frauen nehmen das nicht so gerne, weil die es nicht so gut vertragen, ne?
Naja, es macht halt bei manchen Patienten, ich glaube, es sind so um die 10%, bitte Frau Eifert, korrigieren Sie mich, diese Muskelschmerzen und Gliederschmerzen. Und die sind sehr unangenehm. Meines Wissens versucht man dann mal, es gibt ja verschiedene Präparate von den Statinen, dass man mal versucht, das umzustellen. Und das muss man halt dann, glaube ich, im Einzelnen einfach mal ausprobieren. Also wir verschreiben keine Statine, sondern ich sage zu der Patientin, ich glaube, Sie brauchen Statin. Gehen Sie mal zu Ihrem Internisten oder Kardiologen. Beziehungsweise oft kommen Patienten zu mir und sagen, ja, jetzt hat mir der Internist gesagt, ich soll Statine nehmen. Da habe ich aber gar keine Lust drauf. Und ich bin dann diejenige, die die Patienten bestärkt, die sagt, nehmen Sie das unbedingt. Das, wenn schon der Kardiologe und der Internist das sagt, dann ist es sicher sinnvoll. Frau Eifert, ich darf auch noch was fragen. Das finde ich interessant, weil ich habe auch mal gelernt, also auch so wirklich absolute Lehrbuchweisheit, dass das LP klein a, wenn das einmal hoch ist, braucht man es nie wieder kontrollieren, beziehungsweise wenn es einmal niedrig ist, auch nicht. Also ich habe ja mal so gelernt, das muss man nur einmal checken und vielleicht auch Frau Simonsens Frage, also wir gucken zum Beispiel immer, gibt es Menschen in der Familie, die früh einen Herzinfarkt hatten oder gibt es überhaupt sehr viel Herzinfarkte in der Familie? Also den Patienten rate ich immer zur LP-Klein-A-Bestimmung. Aber meine Frage an Frau Eifert, habe ich das jetzt richtig verstanden, dass man das tatsächlich dann doch mehrfach untersuchen sollte?
Also Sie haben tatsächlich recht. Es war bis zum August letzten Jahres auch Europäische Kardiologentagung der Fall, dass man immer gesagt hat, einmal im Leben und dann reicht das. Es hat sich aber jetzt gezeigt, dass das bei den Frauen offenbar hochgeht. Und wenn die natürlich schon mit der Menopause, wenn die schon von vornherein auch einen höheren Spiegel hatten, manchmal ist es ja auch erst nach der Menopause das erste Mal überhaupt bestimmt, da hat man in dieser Studie, das kann ich Ihnen gerne auch zukommen lassen, dieses Paper, weil das ist wirklich verblüffend, dass man eben jetzt sagt, LP klein a geht bei den Frauen mit der Menopause nach oben unter Umständen. Aber das trifft natürlich ja auch nicht für alle zu. Für einen Großteil trifft das ja überhaupt nicht zu.
Aber es ist interessant, weil ich habe auch mal gelernt, vor Jahren schon, auch von einem Kardiologen, wo es dann hieß, ja, das LP klein a kriegt man durch nichts nach unten und jetzt kommt's, außer durch eine Östrogentherapie. Da gab es offensichtlich auch alte Studien, ich habe die auch jetzt nicht präsent, das bestätigt, aber genau das, was Sie gerade sagen, also das ist ja sozusagen der Umkehrschluss, wenn ich durch eine Östrogentherapie in der Postmenopause den LP klein a Spiegel senken kann, aber gleichzeitig der Wegfall einsetzt bei der natürlichen Menopause, dann ist es ja total logisch, dass der Wert dann ansteigt, oder?
So ist es. Und es
spannend,
gibt
spannend.
Sehr spannend. Also das ist auch wirklich ganz neu und war verblüffend. Ich muss gestehen, ich habe auch in der Frauensprechstunde nicht bei allen Frauen das LP klein a bestimmt, sondern nur, wenn es wirklich Hinweise in der Familie schon gab und so, wie Sie sagen, ja, genau mit den gleichen Indikationen. Und jetzt bestimmen wir das tatsächlich bei jeder Frau, weil die Mehrheit, würde ich sagen, ist über 50, die zu uns in diese Sprechstunde kommt. Und es kann ja einen Grund geben. Es gibt aktuell allerdings im Rahmen einer Studie einen Antikörper, RNA-basiert, der auch hier in Leipzig an der Uniklinik eingesetzt wird. Und in seltenen Fällen wird das eben schon verabreicht. Aber an sich ist es ja wirklich schwer beeinflussbar medikamentös.
Frau Schaude, ich habe jetzt so rausgehört, okay, vielleicht kann man dann sozusagen, wenn es in der Menopause ansteigt, was mit Hormonersatztherapie sozusagen Gutes tun. Wie ist eigentlich Ihre Erfahrung? Also wenn Sie jetzt Patientinnen haben, die wegen Symptomen zu Ihnen kommen und Sie denen dann Hormone geben, bessert sich dann auch Bluthochdruck oder kann man Diabetes aufhalten? Gibt es da Erkenntnisse? Gibt es da vielleicht auch Studien?
Ja, da gibt es gute Studien. Also um das Letzte vorwegzunehmen zum Diabetes, gibt es echt viele Studien und auch gute Studien. Und die Studien sagen durchweg, Frauen, die Hormone nehmen, verbessern ihre Insulinsensitivität, kriegen seltener Diabetes und zwar 30-50% seltener. Das ist schon wirklich viel seltener und zwar auch, selbst wenn die irgendwann mal Hormone genommen haben und jetzt nicht mehr nehmen, haben sie immer noch eine geringere Diabeteshäufigkeit. Ich fand es immer schon sehr beeindruckend. Vor allen Dingen, wenn wir über die Vor- und Nachteile einer Hormontherapie sprechen, da wird der Diabetes immer völlig unter den Tisch gekehrt. Dass wir da einen wirklich wichtigen Faktor positiv beeinflussen können durch Hormone, das finde ich interessant und ich sehe das auch bei meinen Patienten. Es gibt auch Patienten, die deswegen sagen, mit einer Hormontherapie nehme ich weniger zu. Das gibt's auch. Das ist jetzt nicht die Durchschnittsfrau, aber es gibt es. Zum Thema Blutdruck, ja, auch das sehe ich immer wieder, dass die Patientinnen mir erzählen, mein Blutdruck ist plötzlich besser einzustellen, dass sie ganz wegkommen vom Blutdruckmittel, das sehe ich, gebe ich zu, seltener, aber ich sehe relativ oft, dass der Blutdruck sich besser einstellen lässt und es gibt auch Frauen, die in dem Moment, wo sie die Hormontherapie absetzen, einen Anstieg der Blutdruckwerte haben und zwar wirklich sofort in einem Bereich, der, ich will nicht sagen dramatisch ist, aber der sehr, sehr gut erkennbar ist.
Ich hatte eine Hörerinnenfrage bekommen zu Arteriosklerose, ob die durch eine HRT, also Hormonersatztherapie, verhindert werden kann oder ob sie durch Hormongabe sogar wieder besser wird.
Frau Eifert, können Sie dazu was sagen? Ich kann auch was zu sagen, aber vielleicht wahrscheinlich sind Sie profunder.
Nein, Sie haben das ja sehr detailliert beantwortet und all diese Faktoren führen ja dazu, dass die Arteriosklerose verhindert wird. Nach vielen verschiedenen groß angelegten Studien ist es so, dass das Östrogen die Arteriosklerose tatsächlich verhindert.
Aber wenn ich es schon habe, wird es nicht besser damit?
Wenn man es schon hat, ist es natürlich schwierig mit der Hormontherapie. Also wenn man vor allem schon eine manifeste Herzerkrankung hat, wenn wir jetzt mal bei dem Thema bleiben, dann ist es natürlich mit der Östrogen- oder mit der Hormongabe differenziert zu betrachten.
Das haben Sie sehr schön gesagt, Frau Eifert. Ich möchte vielleicht dazu noch mal was ergänzen, was in den Gynäkologenkreisen oder bei den Hormonexperten immer wieder kursiert, ist diese Frage des Windows of Opportunity. Was ist damit gemeint? Also so das günstige Zeitfenster einer Hormongabe. Und es scheint so zu sein, dass wenn wir quasi mit Einsetzen des Hormonmangels mit einer Hormontherapie beginnen, dann quasi den Hormonmangel am Gefäß ausgleichen, dann haben wir schützende, protektive Effekte. Wenn aber zu viel Zeit vergangen ist zwischen dem Einsetzen des Hormonmangels und dem Beginn einer Hormontherapie, scheint es so zu sein, dass man dann keinen Effekt oder nur noch einen geringen Effekt mitnehmen kann. Und da gibt es auch eine Studie zu, die das an der Gefäßdicke der Halsschlagader untersucht hat, wenn Frauen noch nicht lange die Menopause hinter sich hatten und dann Hormone genommen haben, dann ist die Gefäßdicke dieser Halsschlagader geringer gewachsen, während bei Frauen, die keine Hormone genommen haben, ist die schneller gewachsen. Und wenn sie aber Frauen genommen haben, deren Menopause 10 Jahre zurücklag, dann gab es keinen schützenden Effekt mehr auf das Wachstum dieser Gefäßwand. Also das fand ich spannend. Also das spricht dafür, dass wenn man einen Schutzeffekt hat oder haben will, dann muss man quasi anfangen mit der Therapie, wenn der Hormonmangel gerade einsetzt. Und wenn man zu lange wartet, hat man keinen schützenden Effekt mehr. Grundsätzlich spricht es nicht dagegen, trotzdem noch irgendwann anzufangen. Aber vielleicht nimmt man dann den Schutzeffekt nicht mehr mit. Ich
glaube, das ist noch nicht gut genug untersucht, weil wir auch nicht wissen, wie lang darf denn der Abstand sein? Darf der ein halbes Jahr sein? Darf der 2 Jahre sein? Darf der 4 Jahre sein? 10 Jahre ist sicher ein zu langer Abstand.
Aber eins verstehe ich nicht, Frau Schaudig, wenn Sie sagen, da gibt es super Studien, die das alles bestätigen, dass man da auch so einen Schutzeffekt hat durch so eine Hormonersatztherapie, dass trotzdem sozusagen beim Einsatz der Hormone ja immer gesagt wird, ja, wir geben das nur bei starken Symptomen.
Soll ich es Ihnen ehrlich sagen, Frau Simonsen? Ich verstehe es auch nicht so ganz. Also es ist tatsächlich so, in den Leitlinien steht im Moment definitiv drin, zur Prävention von Herz-Kreislauf-Erkrankungen sollen Hormone nicht eingesetzt werden. Ich habe mit dem Satz ein Problem und ich habe noch mehr Probleme damit, wenn Kollegen oder Kolleginnen öffentlich verkünden, dieser Effekt sei gar nicht belegt. Das Problem ist so ein bisschen, dass diese große WHI-Studie, über die wir schon öfter mal gesprochen haben, dass die eigentlich beweisen sollte, dass es einen Schutzeffekt gibt. Aber da hat man eben Frauen eingeschlossen, wo dieses günstige Zeitfenster bereits verstrichen war. Also das ist tatsächlich eine Krux. Ich persönlich glaube eben aufgrund der Vielzahl der Daten, die auch Frau Eifert gerade genannt hat und die ich auch kenne, sehr wohl an einen Schutzeffekt. Aber bisher haben sich die Fachgesellschaften noch nicht durchringen können, das eindeutig zu konstatieren. Ich hoffe, dass wir in der neuen Leitlinie, die jetzt gerade in Arbeit ist, vielleicht uns da ein bisschen mehr aus dem Fenster hängen. Das würde ich mir sehr wünschen.
Ich denke, fürs Herz-Kreislauf-System ist es am wichtigsten, je früher begonnen wird mit der Hormonersatztherapie, umso besser und größer ist der Effekt. Und wenn natürlich bereits eine bestehende Herz- oder Kreislauferkrankung vorliegt, muss man das wirklich sehr differenziert und individuell untersuchen und auch applizieren. Und da ist ja wahrscheinlich dann auch der Unterschied, kriegen die Frauen die Hormone als Gel oder Creme oder soll das in Tablettenform sein, weil vielleicht die Hormonspiegel auch besonders niedrig sind. Da gibt es ja auch so ein dosisabhängiges Risiko bei den Tabletten, aber eben nicht bei der transdermalen Anwendung. Sie haben sicher auch recht, es sind ja immer sehr unterschiedliche Patientengruppen in diesen großen Studien und groß angelegten Studien untersucht worden, die man vielleicht gar nicht so gut immer zusammenfassen kann.
Ja.
Und dann ist das Ergebnis natürlich entsprechend diffus.
Ja, genau. Ich meine, ich denke mal, dass Sie sich so speziell der Herzgesundheit bei Frauen widmen, das hat ja eine Ursache und es wird hoffentlich auch dazu führen, dass wir eben in Zukunft eine bessere Differenzierung haben von den Gruppen, wie Sie sagen, in den Studien, oder?
Genau. Also das ist wünschenswert und das hoffen wir auch zum Teil zeigen zu können.
Das wäre toll.
Jetzt kommen wir zu einem Symptom, von dem mir ganz viele unserer Hörerinnen schreiben und die das erleben in dieser Perimenopause, also in dieser Zeit, wo die Hormone auch nochmal heftigst nach oben und unten schwanken. Und zwar geht's um plötzliches Herzrasen. Also da schreiben manche von eben auf jetzt auf einmal einen Puls von 165 und um Herzstolpern. Also wenn das Herz so, wenn man immer das Gefühl hat, es macht man nochmal einen Zwischenschlag. Wieso, Frau Eifert, tritt das auf einmal auf in den Wechseljahren?
Also erstens ist es ein sehr häufiges Symptom, das meistens keine organische Ursache hat. Wir sehen das tatsächlich oft und die Frauen sind sehr besorgt, weil sie denken, sie haben eine ernsthafte Herzerkrankung. Und je nach Ausprägung kann das auch dazu führen, dass eine Patientin, Frau Schaudig hatte das vorhin schon gesagt, auch mal umfällt oder dass ihr sehr schwindelig wird. Und man muss es natürlich gut untersuchen. Und das ist ja auch unsere Aufgabe, dem auf den Grund zu gehen. Häufig ist es ja so, dass solche Rhythmusstörungen, wie wir das nennen, des Herzens in solchen Phasen wie der Menopause auftreten, einfach weil es eine Imbalance gibt oder weil es einen Abfall gibt. Das kann Frau Schaudig vielleicht noch besser erläutern, warum es dazu kommt. Aber die Zuhörerin darf sich vorstellen, an unserem Herzen gibt es ganz viele Rezeptoren für weibliche Geschlechtshormone. Und diese werden nun auf einmal nicht mehr so gut bedient. Und das Herz macht sich bemerkbar. Das Herz kriegt Rhythmusstörungen. Sie hatten gesagt, zum einen kommt es dazu, dass die Frauen eine zu schnelle Herzfrequenz haben und plötzlich solche Attacken kriegen, wo ein schneller Herzschlag zum Teil über einige Minuten, manchmal aber auch vielleicht über einen halben Tag anhält. Und das kann viele Ursachen haben. Auch auf Stress reagieren wir in dieser Menopause und in Hormonwechselphasen anders als normal, sodass eben auch dass unser Nervensystem dazu führt, dass wir möglicherweise eine schnellere Herzfrequenz haben. Das andere sind die sogenannten Extrasystolen. Das wird auch als Herzstolpern wahrgenommen. Das bedeutet, dass es Extraschläge gibt. Heißt im Prinzip in der Übersetzung, das Herz macht sich auch bemerkbar und sagt, ich bin nicht einverstanden mit dem, was du mir hier zumutest. Hat tatsächlich keinen Krankheitswert, kann sehr unangenehm sein, kann zu Schwindel oder eben auch mal einer Ohnmachtsattacke führen. Man muss das untersuchen, am besten im Langzeit-EKG, also beide genannten Herzrhythmusstörungen. Und man kann in erster Linie zum einen natürlich Medikamente geben, die diesen Herzrhythmus stabilisieren, sogenannte Antiarrhythmika. Man kann auch zunächst einmal mit Magnesium versuchen, über die Entspannung des Herzens und des gesamten Körpers diese Rhythmusstörungen zu besänftigen. Wenn aber zum Beispiel mehr als 10.000 dieser Extraschläge auftreten, dann ist eine sogenannte Verödung über eine Katheterablation die Therapie der ersten Wahl.
Hm. Sie haben gesagt, die Frauen haben natürlich Angst, ne? Ja. Also versteht man ja auch, ne? Das Herz fängt an zu rasen, macht irgendwas, was man nicht beeinflussen kann. Ich glaube, es würde den Frauen helfen, wenn sie dann zum Arzt kommen und der sagt, gucken Sie mal, Sie sind jetzt 49 oder 50. Das könnte mit den Hormonen zusammenhängen. Also ich glaube, das hätte einen wirklich starken, beruhigenden Effekt, als dann zu sagen, Ihr Herz ist gesund. Ja, gewöhnen Sie sich dran.
Ja, Sie haben vollkommen recht und ich kann das auch aus eigener Erfahrung natürlich sagen. Und ich denke, Frau Schaudig kennt das genauso. Wenn man den Patientinnen in Ruhe erklärt, dass das zu der Lebensphase gehört, dann ist die Hälfte zumindest doch mal schon etwas beruhigt. Natürlich kann das individuell sehr belastend sein. Und dann muss man auch handeln.
Ja, also ich meine, ich schicke die dann schon zum Kardiologen, was auch Frau Eifert gerade sagte, dass man dann unter Umständen interveniert, das heißt irgendwas tut. Das wird häufig auch besser, wenn die Frauen dann Hormone nehmen. Dann wird halt fast alles besser. Aber in der Übergangsphase, wenn der Auslöser nicht der Mangel an sich ist, sondern die starken Schwankungen der Werte, da helfen dann zum Beispiel bioidentische Hormone eben auch oftmals nicht. Da haben wir dann wieder das Thema der Perimenopause, die man mit Hormonen ein bisschen anders angehen muss als dann die eigentliche Postmenopause, also wenn es keine Schwankungen mehr gibt.
Was machen Sie dann, Frau Schaudig, mit den Patienten?
Ich gebe denen in der Perimenopause, gebe ich denen zum Beispiel irgendwas, was die Schwankungen ausgleicht. Das geht mit natürlichem Progesteron leider nicht so wirklich gut. Das heißt, die kriegen da zum Beispiel eine Gestagen-Monopille, also ein reines Gestagen, was einfach die Schwankungen runterdrückt und dann aber ein Östrogen dazu, weil die rutschen dann auch so ein bisschen in relatives Östrogendefizit. Das machen wir dann bei, insbesondere wenn jemand Herzprobleme hat oder Herzsymptome, immer mit einem Östrogen-Gel, um nicht jetzt noch unnötig die Gerinnung anzuschieben. Man weiß ja nie, was dann aus diesen Symptomen wird.
Frau Eifert, Sie hatten gesagt, dass unser Herz dann auch in den Wechseljahren mehr auf Stress reagiert oder anders auf Stress reagiert. Ich hatte gelesen, dass unser Frauenherz sozusagen eine kürzere Achse zum Hirn hat als bei den Männern. Wir sind da ein bisschen empfindlicher.
Ja, und ich befürchte, es liegt nicht nur an unserer kleineren Körpergröße, dass die Achse kürzer ist, sondern einfach, dass unsere Antennen unter Umständen etwas feiner sind, weil die Natur das für uns so vorgesehen hat. Also es gibt eine große, wirklich sehr spannende Studie aus der Schweiz unter der Leitung von Christine Gebhardt. Das ist eine Kardiologin, die das Frauenherzzentrum in Bern leitet. Und die hat tatsächlich zeigen können mit ihrer Arbeitsgruppe, dass praktisch jegliche Stressreaktion, also egal ob es Blutdruck, Puls, Zucker, Gerinnung ist oder auch die inflammatorische Komponente, also die Entzündung im Körper, dass die dazu führt, dass all diese Reaktionen auf Stress bei den Frauen stärker ausfällt als bei den Männern. Und somit ist dieser Stress auch als Risikofaktor für Herz-Kreislauf-Erkrankungen deutlich stärker ausgeprägt.
Und wenn unsere Hormone dann fehlen, wird das auch noch mal schlimmer. Ja? Sie haben im Vorgespräch mal gesagt, das sympathische Nervensystem wird dann empfindlicher.
Offenbar ist das so, ja. Da gibt es ja gar nicht so viele Möglichkeiten, das immer zu messen und Stresshormone zu messen, vor allem über einen längeren Zeitraum. Allein im Tagesablauf ändern sich ja die Stresshormone in ihren Spiegeln. Aber das scheint so zu sein, dass eben in diesen Umwandlungsphasen und eben besonderen Phasen, die jenseits des monatlichen Zyklus sind und wo man eben auch in die Phase eintritt, also auch diese Rhythmusstörungen zum Beispiel treten ja sehr gerne auch mal bei Mädchen und jungen Frauen in der Pubertät oder kurz danach auf. Aber eben auch der Stress wird in solchen Phasen anders wahrgenommen. Wir Frauen verarbeiten den Stress auch etwas anders. Wir sind nicht so resilient. Wir haben auch eine nicht so große Resilienz wie die Männer. Das scheint bei den Männern durch das Testosteron zustande zu kommen. Die haben einen ganz klaren biologischen Vorteil hier. Aber wichtig ist ja, finde ich, dass wir wissen, dass das so ist und dass wir uns darauf einstellen.
Frau Schaudig, ich fasse noch mal zusammen. Bei Ihnen funktioniert das mit den Hormonen ganz gut, die Frauen da einzustellen. Und wenn das nicht funktioniert, dann sagt Frau Eifert dann gern auch Medikamente probieren. Sind das dann diese Beta-Blocker, die Sie verschreiben?
Ja, es gibt inzwischen Medikamente, die neuer sind und die besser geeignet sind. Die Beta-Blocker sind prinzipiell gut und richtig, aber zum einen fahren sie unseren gesamten Stoffwechsel herunter. Sie beruhigen natürlich auch, was in bestimmten Lebensphasen ja immer ganz gut ist. Sie haben aber auch den Effekt, dass sie den Puls stark senken, was natürlich bei einer Rhythmusstörung von Vorteil ist. Beim Blutdruck, wenn wir nur den Blutdruck alleine senken wollen, würden wir heutzutage andere Medikamente vorziehen. Hm. Es ist individuell etwas unterschiedlich.
Okay. Wir haben Hörerinnenfragen dazu und die möchte ich jetzt gerne vorlesen. Und zwar Andrea hat uns geschrieben. Sie schreibt, seit meinem 48. Lebensjahr leide ich unter Herzstolpern und trotz der Hormonersatztherapie hat sich keine Besserung eingestellt. Die Untersuchung beim Kardiologen ergab den Befund, dass es sich um harmloses Stolpern handelt. Ist es wahrscheinlich, dass das Herzstolpern nach den Wechseljahren wieder von allein verschwindet?
Das kann sein. Ja, das kann sein. Viele Patientinnen, so wie es auch die Frau Schaudig geschildert hat, profitieren von der Hormonersatztherapie, da diese eben einen positiven Einfluss auch hierauf haben kann. Wenn das nicht der Fall ist, gäbe es, wie eben schon gesagt, verschiedene Medikamente, die wir einsetzen können. Die Gruppe der Beta-Blocker ist eine Wahl. Es gibt aber eben noch andere Medikamente, um den Herzrhythmus zu stabilisieren, die man hier zum Einsatz bringen kann. Und Sport steht da auch ganz hoch im Kurs, weil damit regulieren sie auch den Puls.
Hm. Und hatten Sie schon Patientinnen, die zu Ihnen kamen in der Perimenopause, also in den Wechseljahren, Stolperer hatten und die dann gesagt haben, ja, seit ich in der Menopause bin, ist das jetzt wieder schick?
Also meistens sehe ich die ja prinzipiell erst einmal, wenn sie diese Beschwerden haben. Im Verlauf kann das natürlich wieder verschwinden. Warum jetzt auch immer? Ja, vielleicht liegt es auch an der Hormonersatztherapie. Wenn das aber längerfristig besteht und die Patientin wirklich darunter leidet, wird es ja dann auch medikamentös speziell am Herzen behandelt.
Mhm. Frau Schaudig, Andrea hilft die Hormonersatztherapie offenbar nicht. Sagen Sie, vielleicht ist sie falsch eingestellt?
Ja, das war meine Fantasie. Ich habe gerade über Andrea nachgedacht. Also ich habe erst gedacht, naja, die kann ja auch Herzstolpern mal haben aus völlig anderen Gründen. Das ist vielleicht ein zufälliger Zusammenhang, dass es mit den Wechseljahren aufgetreten ist. Wobei ich auch sagen muss, mir fällt gerade sogar eine Patientin ein, die sagt, immer wenn sie die Hormone weglässt, dann geht es wieder mit dem Herzgestolpere los. Also das ist für die tatsächlich ein wesentlicher Grund, die Hormone weiterzunehmen. Aber bei Andrea, die ist 48 gewesen oder als es losging. Und da ist sie natürlich in dieser Übergangsphase. Und man muss natürlich immer gucken, wenn jemand sagt, die Hormone haben nicht geholfen, dann gucke ich immer noch mal ganz genau hin, was haben die eigentlich für Hormone genommen? Wie hoch waren die dosiert? War das ausreichend dosiert? War vielleicht noch eine eigene Funktion des Eierstocks vorhanden? Also meine Fantasie wäre, entweder hat die was gar nicht mit Hormonen zusammenhängt, oder aber sie war vielleicht nicht richtig eingestellt.
Beides ist möglich. Ja, vielleicht ist sie ja auch noch genau in dieser Phase, wo sie eigentlich noch blutet und gar nicht so wenig Hormone hat.
Ja,
okay.
Genau.
Also da doch nochmal mit der Frauenärztin genau drüber sprechen. Dorothea ist ebenfalls 48 und sie hatte seit einem Jahr oder hat seit einem Jahr Hitzewallungen. Seither nimmt sie Östrogengel. Weil sie eine Hormonspirale hat, nimmt sie kein Progesteron. Nun plagt sie seit vielen Monaten ein nächtliches Erwachen aufgrund von Herzschmerzen, Herzdruck. So zwischen 2 und 5 Uhr am Morgen. Das dauert dann so 5 Minuten und sie hat ihren Puls gemessen. Der ist gar nicht hoch. Das sind nur 60 Schläge. Und jetzt sagt sie, ja, vielleicht fehlt mir ja Progesteron, weil tagsüber bin ich auch gar nicht so konzentrationsfähig. Tja, gibt es da eine Empfehlung? Wer möchte beginnen?
Ich möchte kurz was zum Progesteron sagen. Also auch das hatten wir ja schon. Ich glaube, die Rolle des Progesterons wird vielfach falsch eingeschätzt. Es ist schon so, dass man mit einer Progesterongabe, insbesondere wenn man es schluckt, das hat was mit der Verstoffwechslung des Progesterons zu tun, einen gewissen sedierenden und angstlösenden Effekt hat. Das heißt, wenn man jetzt dieser Patientin Progesteron abends geben würde, würde die vielleicht besser schlafen, wäre so ein bisschen sedierter und dieses Symptom wäre weg. Aber es wird nicht ausgelöst durch den Progesteronmangel. Und an der Stelle auch nochmal, man muss sich immer überlegen, alle Frauen, die noch einen normalen Zyklus haben, haben in den ersten 2 Wochen ihres Zyklus gar kein Progesteron. Wenn der Progesteronmangel das auslösen würde, was hier jetzt angesprochen wurde, müssten alle jungen Frauen in der ersten Zyklushälfte zumindest vermehrt solche Beschwerden haben. Das ist aber nicht so. Und damit ist es kann nicht der Progesteronmangel sein, der das auslöst. Und wie gesagt, durch eine Gabe von Progesteron haben wir im Grunde eine Pharmakotherapie, dass wir so eine gewisse Sedierung, also eine Ruhigstellung machen. Man muss auch bei dieser Patientin gucken, ob vielleicht im Wesentlichen die Schwankungen sind. Und das, was die beschreibt, dass sie um 2 aufwacht mit Herzklopfen. Also es gibt ja gute Studien, diese Schlafstörung des plötzlichen Aufwachens nachts und dann nicht wieder einschlafen können, ist der Klassiker. Manche Frauen sagen, ich habe erst die Hitzewallung und wenn ich aufwache, dann bin ich schon schweißgebadet. Es gibt aber auch Frauen, die wachen auf und dann kommt die Hitzewallung erst so nach 1-2 Minuten. Das heißt, das Aufwachen geht der Hitzewallung voraus. Und dann gibt es nochmal die einfach nur aufwachen und gar nicht schwitzen. Und ich könnte mir vorstellen, dass das, was da im Körper passiert, warum die Frauen aufwachen, warum die plötzlich nachts schwitzen, der gleiche Mechanismus ist, warum diese Patientin jetzt mit Herzklopfen und Herzstolpern reagiert. Ein wichtiger Punkt ist, muss man jetzt auch nochmal sagen, ein genau solches Symptom tritt auch auf, wenn man abends Alkohol getrunken hat, vielleicht auch mal ein Glas mehr als sonst. Dann ist es auch der Klassiker, dass man etwa nach 3-4 Stunden, wenn nämlich diese quasi Alkoholsedierung nachlässt, mit Herzklopfen aufwacht und das Herz dann ganz doll pumpert. Das ist was, was mir Frauen beschreiben. Vielleicht ist jetzt das eine Patientin, die überhaupt nie was trinkt, aber auch das muss man bei der Geschichte der Patientin unbedingt erfragen.
Obwohl sie ja nicht sagt, das Herz pumpt wie verrückt. Sie sagt, sie hat 60 Schläge pro Minute, ist jetzt nicht viel. Sie hat Herzschmerzen, Herzdruck vereifert. Haben Sie sowas schon mal gehört in Ihrer Praxis?
Ja, auch das haben wir schon mal gehört. Und ich finde es gut, dass Frau Schaudig auch den Alkohol oder vielleicht auch Nahrungsmittelunverträglichkeiten möglicherweise mit ins Spiel bringt. Das kann ja auch mal so etwas hervorrufen. Was wir ganz häufig auch erleben, dass Frauen abends nicht mehr so viel trinken, weil sie natürlich verhindern wollen, dass sie auch aufstehen müssen, um zur Toilette zu gehen. Aber gerade wenn man liegt, ist es häufig so, dass sich der Volumenmangel über scheinbares Herzrasen bemerkbar macht, weil einfach zu wenig Volumen und zu wenig Flüssigkeit im System ist sozusagen und im Körper. Und das kann auch mal dadurch hervorgerufen werden, wobei wir da auch eher eine schnellere Herzfrequenz antreffen. Das Interessante hier ist ja auch, dass sie das Gefühl hat, dass das Herz rast, aber eigentlich mit 60 pro Minute ist das ja eher fast niedrig. Ja, ist zwar noch normal, aber ist ja jetzt keine hohe Pulsfrequenz, die uns irgendwie in irgendeiner Hinsicht Sorgen macht. Also manchmal ist es ja auch das Gefühl, dass man Herzrasen hat. Vielleicht hängt es auch mit der Atmung zusammen. Bei übergewichtigen Patienten gibt es ja häufig das sogenannte Schlafapnoe-Syndrom. Da wird nicht genügend geatmet und die Atemfrequenz ist zu niedrig während des Schlafs. Das führt dann dazu, dass als Folge dessen die Herzfrequenz auch ansteigt, um den Sauerstoffgehalt im Körper und vor allem im Gehirn auszugleichen. Also das muss schon ein bisschen genauer untersucht werden, wenn es jetzt auch unabhängig von einer hormonellen Dysregulation auszugehen ist.
Gibt es eine Empfehlung für Dorothea, was sie machen soll? Also es ist auch erst seit ein paar Monaten, ne?
Also erstens soll sie mit ihrer Frauenärztin natürlich sprechen. Zum anderen wirklich darauf achten, dass sie genügend trinkt, auch tagsüber, und vielleicht den Alkohol meidet. Und wenn das aber dann weiterhin auftritt, sicher auch mal zum Kardiologen gehen und über 24 Stunden ein EKG anlegen zu lassen, um zu schauen, was genau dahinter steckt.
Könnte es auch sein, dass der Blutdruck steigt und sie deshalb das Gefühl hat?
Das ist natürlich möglich. Dann hätte die häufigen Symptome, die die Patienten dann beschreiben, sind aber eigentlich Kopfschmerzen oder Nasenbluten, was in höheren Altersgruppen tendenziell oberhalb von 60, 70 abläuft und sich zeigt. Dann kann das auch der hohe Blutdruck mal sein.
Weil ich habe auch gelesen, dass es sein kann, dass Blutdruck auf einmal in der Nacht ansteigt.
Absolut.
Ne? Auch in den Wechseljahren. Mhm. Frau Schaudig, haben Sie noch einen Tipp für Dorothea?
Ich habe gerade bei den Worten von Frau Eifert mir überlegt, ob man nicht prinzipiell bei so einer Patientin tatsächlich mal die ins Schlaflabor schicken sollte, um eine Apnoe auszuschließen. Können Sie sich vorstellen, Frau Eifert, dass genauso, was die schildert, gerade durch so eine Schlafapnoe ausgelöst wird?
Ja, absolut.
Also ich habe das gerade so gedacht, wir machen das vielleicht zu selten. Ich hatte vor kurzem erst eine Patientin, die eigentlich kardiologisch gar nichts hergibt sozusagen, aber die eben auch schon in ihren 60ern ist und die hat durch einen neuen Lebenspartner, der ihr gesagt hat, dass sie furchtbar schnarcht nachts, dann ist sie ins Schlaflabor gegangen und hat tatsächlich eine Schlafapnoe. Und das ist natürlich total wichtig, weil eine Schlafapnoe mit anderen Risiken einhergeht. Also vielleicht sollten wir da ein bisschen großzügiger mit der Abklärung sein, oder?
Ja, absolut.
Eben, da waren wir ja noch in der Perimenopause, also in den Wechseljahren, wo alles noch schwankt und ein bisschen schwer zu kalkulieren ist. Dann sind wir in der Menopause gelandet. Die Hormonschwankungen haben ein Ende. Aber dann wird's fürs Frauenherz eigentlich erst so richtig gefährlich.
So ist es. Also das sagen zumindest die großen Studien. Männer haben im Schnitt im Alter von 60 Jahren einen Herzinfarkt und Frauen 10 Jahre später tatsächlich im Alter von 70 nach den deutschen Studien und den Studien auch in unseren Breitengraden. Das ist so eben aufgrund der genannten Risikofaktoren, die sich einfach mit der Perimenopause entwickeln können. Und das Risiko steigt also praktisch ab dem 50., 51. Lebensjahr. Aber deswegen empfehlen wir auch, dass tatsächlich Patientinnen ab 50 auch einmal zum Kardiologen oder einer Kardiologin gehen sollten, um einfach einmal die Herzfunktion untersuchen zu lassen, am besten unter Belastung. Und dann sieht man ja schon, ob es gewisse Veränderungen gibt oder ob bestimmte Risikofaktoren da sind.
Also durch die ganzen Dinge, die sich verändern, was wir vorhin beschrieben haben, steigen unsere Risikofaktoren mehr als die der Männer?
Wir holen sozusagen ein bisschen auf. Das, was wir über viele Jahre und unsere gebärfähige Phase im Leben gut gemacht haben, holen wir dann ein bisschen auf.
Aber wir Frauen sterben häufiger an Herzinfarkten.
Ja, Sie müssen sich vorstellen, etwa 2/3 der Patienten mit einem Herzinfarkt sind Männer, also nur 1/3 Frauen. Aber bei diesem einen Drittel ist eben die Sterblichkeit trotz der deutlich verbesserten Diagnostik und Therapie etwas höher als bei den Männern. Aber sie ist nicht mehr doppelt erhöht, sondern sie liegt ungefähr bei 1,5-fach erhöht.
Und das kommt dadurch, dass wir Frauen die Symptome nicht erkennen, weil die Symptome anders sind oder weil wir vielleicht denken, ach naja, wir denken gar nicht an Herzinfarkt sozusagen?
Es gibt viele Gründe. Ein Hauptgrund ist, dass es ja zum Glück jetzt die Gendermedizin gibt. Bisher war ja die Medizin häufig am männlichen Patienten orientiert, gerade in den Lehrbüchern auch und beim Studium. Nun spielen die Geschlechterunterschiede eine immer größer werdende Rolle. Ab nächsten Jahr ist es ja sogar in der Approbationsordnung wohl drin, in der neuen Fassung. Sehr gut, ja. Und Ein Grund ist auch, dass die Symptomatik des Herzinfarktes anders sein kann. Also wir kennen die typischen Symptome beim Mann, Brennen hinter dem Brustbein, häufig mit Ausstrahlung zum linken Arm. Bei den Frauen kann das so sein, aber es muss eben nicht so sein. Die haben häufig eine etwas veränderte Symptomatik, die fühlen sich abgeschlagen, die sind nicht mehr so belastbar. Dann wird das eben auf die Altersgruppe oder die Lebensphase geschoben. Die Hormone werden da auch beschuldigt. Und deswegen wird das so ein bisschen verschleiert. Sie haben auch nicht unbedingt diesen typischen Schmerz, sondern sie haben Übelkeit, Abgeschlagenheit, sind viel schneller müde. Und wenn sie aber auch Schmerzen hinterm Brustbein haben, strahlen die manchmal anders aus, zum Hals oder zum Unterkiefer hin. Wie gesagt, es kann dieselbe Symptomatik sein, aber es muss die nicht sein. Und Übelkeit ist ja ein sehr breit gefächertes Symptom oder mit breit gefächerten Ursachen. Insofern ist das immer ein bisschen schwierig einzuschätzen. Ich würde sagen, wenn solche Symptome sich verstärken, wenn sie wiederholt auftreten, dann sollte man das unbedingt abklären lassen und auch mal zum Kardiologen gehen, um einfach nachzuschauen, ob das Herz ganz gut funktioniert.
Auch Rückenschmerz habe ich gelesen, kann bei Frauen
das auftreten. Das kann möglich sein, aber Rückenschmerzen können ja auch viele Ursachen haben.
Ja. Das heißt, das Problem ist sozusagen, wir Frauen erkennen die Symptome nicht, gehen dann zu spät zum Arzt und eventuell haben wir auch Pech und der Arzt ist nicht so gut ausgebildet und erkennt unsere Symptome auch nicht.
Jein. Also natürlich ist es so, erstmal muss man auch beweisen und sozusagen die Standarddiagnostik durchführen, aber auch diese Standarddiagnostik ist bislang am Mann orientiert. Wichtig ist für die Frauen, dass eine Untersuchung unter Belastung stattfindet. Das heißt, wenn die erstmal kommt und sagt, sie hat wiederkehrend diese Beschwerden, dann fragt man natürlich, ob das unter Belastung auftritt oder nicht, dass man ein Belastungs-EKG macht. Das heißt, die Patientin sitzt entweder auf dem Fahrrad oder befindet sich auf dem Laufband und man leitet das EKG, das Elektrokardiogramm, ab. Wenn da keine Pathologie ist, gibt es natürlich auch heute weitere gute funktionelle Untersuchungen wie eine Szintigraphie, eine Ultraschalluntersuchung unter Stress. Also auch heißt das, dass die Patientin wieder auf dem Rad sitzen kann. Man kann aber diese Belastung auch medikamentös auslösen. Und solange sich dort ganz unauffällige Ergebnisse zeigen, ist das nicht die Ursache.
Aber kann ich mit so einem Herzinfarkt noch Rad fahren oder aufs Laufband gehen?
Gut, wenn jemand natürlich in einem akuten Herzinfarkt kommt, würde man diese Untersuchung nicht machen. Dann würde man aber schon im Ruhe-EKG Veränderungen sehen.
Okay. In Ihrem Buch habe ich auch spannend gelesen, wir Frauen kommunizieren auch oft falsch beim Arzt. Wir erzählen dem irgendwie unsere ganze Stressgeschichte der vergangenen Woche nach dem Motto, ja, mein Mann hatte Geburtstag, da hatte ich viel zu tun und dann war mir mal schlecht und übel, da habe ich mich aber hingelegt. Und ist das wirklich so?
Also ich würde sagen, sie kommunizieren vor allem anders. Wir netzwerken ja auch anders. Und tatsächlich ist es so, dass auch in dem medizinischen Kontext gerne von Frauen die soziale Situation geschildert wird, so wie sie es eben erklärt haben. Und das führt natürlich dazu, dass dann manchmal auch nicht adäquat nachgefragt wird, was ja aber total sinnvoll wäre. Ja, man muss sich einfach Mühe geben, diese Geschlechteraspekte und auch das Sozialverhalten von Frauen und Männern zu beachten.
Frau Schaudig, stellen Sie das bei sich in der Praxis eigentlich auch fest, dass die Frauen viel um den heißen Brei herumreden?
Ja. Ja, das stellen wir relativ viel fest. Es ist natürlich, das wird Frau Eifert auch bestätigen, es ist natürlich ein bisschen eine Frage der Übung und der Übung in der Gesprächsführung, dass man versucht, die Patientin dahin zu lenken, wo man sie haben will. Wir stellen ja dann immer gerne mal die Feenfrage, wenn ich eine Fee wäre, was soll ich wegzaubern?
Das müssen Sie jetzt erklären, die Feenfrage, die kenne ich noch
nicht.
Die
Feenfrage, ach, die kennen Sie noch gar nicht. Ich dachte, die kennen Sie. Ich erzähle das so oft, aber also die Feenfrage geht so, Patientin sitzt da, erzählt mir ganz viel, zum Teil von ihrem Leben, schreibt übrigens auch viele ihrer Symptome einer Stresssituation zu. Auch das fällt mir auf, dass die selber schon mit der Erklärung ankommt. Und dann erzählt sie vielleicht 10 Minuten, Viertelstunde was und ich frage mich dann hinterher, was hat die eigentlich jetzt? Ich weiß es dann manchmal gar nicht. Was ist das Hauptproblem? Um rauszukriegen, was belastet die Patientin eigentlich am meisten, stellen wir dann oft die Feenfrage oder die Harry Potter Frage. Dann sage ich so, stellen Sie sich vor, Sie begegnen mir im Wald und es ist Ihr Glückstag und ich bin eine Fee und ich sage Ihnen, okay, ich kann zaubern, aber ich kann nur ein Symptom wegzaubern. Und dann geht die Patientin so ein bisschen in sich und überlegt mal kurz, ist dann immer ganz verblüfft bei dieser Frage und dann sagt sie, ja,
Das ist mein Hauptproblem. Manchmal sagt sie dann 10 Kilo weniger. Darüber hatten wir noch gar nicht gesprochen. Das kann ich auch nicht wegzaubern. Aber ich kriege raus, was belastet die da am meisten. Und dann merke ich vielleicht, es sind gar nicht die Hitzeballungen, die stören, sondern es ist der schlechte Schlaf. Oder vielleicht ist das, was sie am meisten belastet, die trockene Scheide oder eben das Herzproblem, was auch immer es ist. Also ich kriege leichter raus, was ist das Thema, aber es ist auch das, was Frau Eifert sagt, die reden manchmal eben um heißen Brei rum und ich muss wirklich dann rauskriegen, was ist hier eigentlich wirklich das Problem. Und dieses Kausalitätsbedürfnis, dass mir immer ganz oft schon so eine Erklärung mitgeliefert wird, warum jetzt was so ist und dann sage ich, wissen Sie, mich interessiert in erster Linie, was haben Sie eigentlich genau? Und dann können wir nach einer Ursache suchen. Das ist tatsächlich schwierig.
Nun bekommen ja nicht alle Frauen Herzinfarkt, ne? Also das Risiko steigt. Es gibt sicherlich bestimmte Risikogruppen. Stimmt es, dass frühe Hitzewallungen und langanhaltende Hitzewallungen auch ein Anzeichen sein können, schon für Ablagerungen an der Halsschlagader oder Verkalkung der Herzkranzgefäße? Ist das so ein Risikosymptom sozusagen?
Das ist übrigens ein sehr spannendes Thema, auch so ein bisschen Hobby von mir. Es gibt relativ gute Untersuchungen, und zwar relativ viele, die sagen, wenn Hitzewallungen deutlich vor der Menopause losgehen und über einen langen Zeitraum anschalten, dass diese Frauen ein signifikant erhöhtes Risiko für Herz-Kreislauf-Erkrankungen haben. Es gibt eine Studie, das ist eine riesige Studie aus USA, die heißt Women's Health Across the Nation, oder Swan Study, da hat man wirklich über einen langen Zeitraum, ich glaube 16 Jahre oder so, Frauen immer wieder beobachtet im Zeitraum der Perimenopause. Und da kommt an einer Stelle raus, dass es Frauen gibt, die fangen tatsächlich 10 Jahre vor der Menopause an zu schwitzen und schwitzen aber dann auch noch lange nach der Menopause. Das ist ungefähr ein Viertel aller Frauen gewesen. Ich habe das dann so gelesen, habe gedacht, das ist ja merkwürdig. Die haben doch nicht 10 Jahre vor der Menopause schon Hormonmangel. Das kann ja gar nicht sein. Wieso schwitzen die? Meine persönliche These ist dazu, und ich muss dazu sagen, die haben das dann auch nachuntersucht, die hatten tatsächlich mehr fatale Herzereignisse und es gibt auch andere Studien, die klar sagen, viel Hitzewallung, viel kardiovaskuläre Erkrankungen. Meine persönliche Hypothese ist, und jetzt wird es wirklich spannend, dass das Frauen sind, die schwitzen gar nicht wegen des Hormonmangels, sondern die schwitzen zum Beispiel wegen einer Insulinresistenz. Auch das hat diese Studie gefunden, dass Frauen mit einer Insulinresistenz, das kann man messen im Blut, mehr schwitzen als die anderen. Und jetzt wird's ganz spannend. Die Hitzewallungen werden ja quasi vom Hirn getriggert. Also das Hirn hat so Messfühler und wenn Östrogenmangel einsetzt, werden Neuronen aktiviert, die dann ins Wärmeregulationszentrum das Signal schicken, schwitze. Also jetzt, um es ganz verkürzt darzustellen. Und interessanterweise haben diese Neuronen auch Insulinrezeptoren. Und wenn jetzt der Insulinspiegel zu hoch ist, weil die Frauen Insulinresistenz haben, die haben sie vielleicht einfach aus genetischen Gründen oder weil sie zu übergewichtig sind oder warum auch immer. Dann, wenn die eine Insulinresistenz haben, wird das Schwitzen ausgelöst. Das heißt, das Schwitzen ist nicht als solches ein Risikofaktor, sondern möglicherweise haben die eine Grunderkrankung, die das Schwitzen sozusagen auslöst oder fördert. Aber es ist die Grunderkrankung, die das hohe Herz-Kreislauf-Risiko mit sich bringt. Hm. Es gibt nun auch Forscher, die haben gesagt, nee, es gibt auch Frauen, die haben das alles nicht. Und die Hitzewallungen als solche machen was auch an der Gefäßelastizität. Das Stichwort kam ja am Anfang schon mal. Also so ganz genau wissen wir es nicht. Aber meine persönliche Meinung ist, das sind Frauen, die von vornherein auch, wo der Sympathikus von vornherein verstärkt aktiviert ist und die bereits in jungen Jahren, also noch vor der Menopause, ein sogenanntes metabolisches Syndrom haben und deswegen verstärkt schwitzen. Ist meine persönliche Hypothese dazu.
Hochinteressant.
Ja, es
da habe ich ja was gelernt jetzt. Nein, spannend, also sehr spannend.
Na, kann man nur raten, dass man dann doch mal das untersuchen lässt, ne? Wenn man diese Hitzewallung hat und noch gar nicht in dem Alter ist, dass man da mal nachschauen lässt.
Also ich würde immer, wenn ich Patienten habe und die sind jetzt gerade so um die 50 und sind jetzt tatsächlich in der Peri- oder Postmenopause und die sagen mir, ich schwitze aber schon seit 10 Jahren, da ist ein Schnellzug zum Kardiologen angesagt. Mhm. Also wenn ich das mal, da sehe ich aber mit dem schnellsten Taxi, was sie kriegen können. Da bin ich wirklich sehr pushy und ich finde es auch gut, dass wir das jetzt mehrfach angesprochen haben. Für mich ist eigentlich dieser Lebenszeitraum um die 50 der Punkt, wo Frauen mal wirklich
anhalten sollten und mal ihre gesamte Gesundheitssituation beleuchten sollten auf alle möglichen Risiken, die sie mitbringen. Und jetzt kommt eigentlich so der Punkt, Frau Simonsen, Sie haben es vorhin gesagt, ja, wenn das alles am Östrogenmangel liegt, warum geben wir dann den Frauen denn nicht allen einfach Östrogene? Da wird das mit dem Herzen alles ganz schick. Ja, ich habe auch so ein bisschen den Impuls, aber ich glaube, an erster Stelle müssen wir dann die Frauen auch dazu beraten, lassen Sie sich checken, lassen Sie sich untersuchen und dann müssen diese sogenannten Rahmenbedingungen wie Blutdruck optimal eingestellt werden und dann noch bitte die Blutfette müssen eingestellt werden und dann werden wir vielleicht noch on top mit den Hormonen was machen, aber auch an der Stelle Lebensstil, Bewegung, Sport, gesunde Ernährung, mehr pflanzliche Kost, das ist ja alles schon angeklungen. Also ich glaube, wir müssen denen eigentlich so ein Rundumpaket schnüren, wenn sie es denn sich schnüren lassen. Das ist ja die nächste Frage.
Auch ganz spannend fand ich zum Thema, wer ist eigentlich besonders gefährdet, dass auch die Frauen, die schon in der Schwangerschaft einen Bluthochdruck hatten oder eine Schwangerschaftsdiabetes, mehr gefährdet sind. Stimmt das?
Ja, nach den amerikanischen Leitlinien ist das so, dass eben, wir hatten vorhin über die Autoimmunerkrankungen gesprochen, die ja ein besonderes Risiko für die Frauen bedeuten, auch eben Schwangerschaftskomplikationen wie Schwangerschaftszuckerkrankheit, Bluthochdruck während der Schwangerschaft bis hin zur Schwangerschaftsvergiftung als kardiovaskulärer Risikofaktor gelten. Und nach den US-Leitlinien kriegen diese Patientinnen ebenfalls Aspirin, also einen gewissen Blutverdünner und einen Fettsenker hinzu. Ich gestehe aber, dass ich auch bezweifle, dass sie das tatsächlich nehmen, weil meistens handelt es sich ja, wenn dieses Ereignis passiert, um tendenziell eher sehr junge Frauen, denen es danach auch wieder sehr gut geht und die natürlich sagen, wieso soll ich das denn jetzt nehmen? Ja, das kann man natürlich nicht in jedem Fall beweisen, aber das Risiko ist auch nicht allen Patientinnen bewusst, selbst wenn man versucht, ihnen das ausführlich zu erklären. Aber die Studienlage zeigt es genau so, dass das Risiko auf die Lebenszeit gerechnet erhöht ist.
Und ich würde jetzt gern noch ein paar Hörerinnenfragen mit Ihnen besprechen. Da habe ich Claudia, die ist 55 Jahre, hat seit 2 Jahren mit Wechseljahressymptomen zu kämpfen, unter anderem Herzklopfen, besonders unangenehm beim Einschlafen. Sie schreibt, ich liege im Bett und fühle mein Herz rasen. Auch manchmal zu unterschiedlichsten Situationen fühlt es sich an, als ob mein Herz blubbert und ich bekomme dann einen Riesenschreck. Außerdem habe ich auch Schlafstörungen, die Beine tun nachts weh, ich werde immer ängstlicher. Ihr Frauenarzt hat ihr ein Hormonpflaster Fem7 Conti verschrieben und sie fragt sich, ob sie vielleicht lieber andere Hormone nehmen soll oder was sie sonst tun soll. Frau Schaudig, wollen Sie anfangen?
Ja, ich glaube, da muss ich drauf antworten. Ich nur noch mal kurz, die war vor 2 Jahren war die letzte Regelblutung, richtig? Haben Sie das gesagt?
Nee, sie ist 55 und kämpft seit 2 Jahren mit Symptomen.
Also wir wissen nicht so richtig, wann die geblutet hat. Also der Punkt ist so ein bisschen, auch da habe ich noch mal die Fantasie, Perimenopause und schwankende Spiegel, das müsste man dann nochmal checken. Wenn sie Einschlafprobleme hat, würde ich tatsächlich natürliches Progesteron bevorzugen, wegen des sedierenden Effekts. Das hat sie mit dem Fem-Conti unter Umständen nicht. Aber wenn der Eierstock noch mitmischt und sie ab und zu Blutung hat, dann muss sie sowieso nochmal diese Methode, die wir gerade angesprochen haben, also eher Unterdrückung der schwankenden Eierstocksfunktion mit einem Gel. Ich würde bei der aber auch unbedingt nochmal die Schilddrüse untersuchen, ehrlich gesagt. Also die hat sicher ein Wechseljahrsproblem. Der hat ja auch noch andere Symptome, die in die Richtung gehen. Auf der anderen Seite muss man immer sich überlegen, eine Schilddrüsenüberfunktion macht ganz ähnliche Symptome, macht Einschlafprobleme, macht Herzklopfen, ja, und kann auch so ein bisschen die Stimmung beeinträchtigen. Also das muss sie auf jeden Fall noch machen, einmal die Schilddrüse abklären, nicht, dass sie eine Überfunktion hat. Und die Übergangsphase setzt auch Frauen einem höheren Risiko aus, dass jetzt plötzlich ein Autoimmungeschehen der Schilddrüse losgeht, also zum Beispiel eben eine Überfunktion. Das muss man mitgucken.
Und auch mal zum Kardiologen gehen?
Ja, aber auch nicht in erster Linie, sondern wie Frau Schaudig sagt, die anderen Dinge ausschließen oder erst auch behandeln.
Mhm. Dann kommen wir zu Anita. Die ist 50, schlank und sportlich, hat seit knapp 2 Jahren massive Extrasystolen, hat es auch schon messen lassen, 2000 bis 5000 täglich, vor allem unter Bewegung. Sie schreibt, die Kardiologen sagen, dass mein Herz gesund ist und sie nichts tun können. Jetzt ist allerdings eine Ablation im Gespräch, das erklären wir gleich, was das ist, vor der ich mich aber scheue. Meine Haus- und Frauenärztin sprachen hingegen sofort das Wort Hormone aus, als ich von den Beschwerden berichtete. Aber ich habe ansonsten keinerlei Beschwerden, die auf Wechseljahre hindeuten. Ich habe sehr regelmäßig noch meine Blutungen, allerdings gering. Mein Schlaf fühlt sich gut an, obwohl ich 2 bis 3 Mal nachts wach werde. Die Stimmung ist meistens gut. Nun meine Frage, rechtfertigen diese Extrasystolen als alleiniges Symptom eine Hormonersatztherapie? Kann ich diese gegebenenfalls einfach ausprobieren und wenn es nicht hilft, wieder absetzen? Und soll ich dann Östrogen, Progesteron zyklisch nehmen, weil ich ja noch blute? Zunächst würde ich Frau Eifert mal fragen mit dieser Ablation, was das ist und wann Sie eigentlich zu sowas raten.
Die Ablation ist die Verödung der Reizleitungsbahnen, die für solche Extraschläge verantwortlich sind. Es hängt wirklich davon ab, wie stark beeinträchtigt eine Patientin ist. Und diese hier geschilderte scheint ja deutlich beeinträchtigt zu sein. Trotzdem ist das ein invasiver Eingriff, der über den Herzkatheter sozusagen gemacht wird. Also diese Verödung findet über eine Art Herzkatheter statt, bei der man eben einen Katheter über die Leiste zum Herzen und an die bestimmten Stellen schiebt, wo die Reizleitungsbahnen langlaufen. Und dann kann man die veröden durch Kälte, durch Radiofrequenzwellen und so weiter. Das ist Therapie der ersten Wahl, wenn gehäuft die Extrasystolen auftreten, eigentlich über eine höhere Frequenz noch, also bis zu 10.000 am Tag. Und wenn die Patientinnen allerdings und Patienten auch starke Symptome beschreiben und diese beklagen. Allerdings würde man ja in diesem Fall mit all den genannten Fakten doch auch erstmal schauen, ob das medikamentös zu behandeln ist und ob natürlich auch doch andere Ursachen vorliegen. Frau Schaudig hat vorhin natürlich das Thema der Hormone genannt, aber eben auch die Schilddrüse kann hier noch vorab untersucht werden. Es ist ja jetzt keine Eile geboten, sofort eine Ablation zu machen. In den meisten Städten wird der Termin vielleicht sowieso ein bisschen auf sich warten lassen. Also insofern haben wir auch Optionen.
Frau Schaudig, wegen Hormonersatztherapie, da haben wir wieder das Thema, sie blutet ja noch. Also es könnte jetzt auch sein, dass es wieder diese Schwankungen sind, die ihr die Probleme bereiten.
Ne? Ja, das könnte absolut sein. Deswegen wäre diese Geschichte mit Östrogen und Progesteron zyklisch möglicherweise für die Patientin nicht das Richtige.
Dann
ich meine, die hat ja auch noch sehr regelmäßig die Regel.
Ja, sagt, zwar wenig ja Blutung, aber sie hat.
Ja, das ist ein bisschen mehr, wobei man sich dann fragen muss, ist es eine wirklich echte Regelblutung, sondern einfach nur immer eine Zwischenblutung, die so eine Art zufälligerweise einigermaßen zyklisch passiert. Also das muss man sich schon mal nochmal ganz genau angucken. Würde ich auch eben auch nochmal eine Hormondiagnostik tatsächlich machen.
Und wenn sie sozusagen noch in diesen Schwankungsphase ist, dann doch lieber mit dieser Gestagenpille statt mit Östrogen und Progesteron.
Würde ich machen.
Zum Bluthochdruck und Hormonersatztherapie haben wir auch Fragen bekommen. Karen hatte ihre letzte Blutung 2020 und schlägt sich seit 4 Jahren mit den üblichen Beschwerden rum. Hitzewallung, schlechter Schlaf, Gelenkschmerzen. Nun hat sie überlegt, doch einmal Hormone zu probieren. Allerdings hat sie seit Herbst einen leichten Bluthochdruck. Vorher immer war der zu niedrig. Jetzt ist das Herz ist wohl in Ordnung und die Blutwerte auch. Sie fragt, darf sie trotz leicht erhöht dem Blutdruck, der noch nicht behandelt wird, mit Hormonen anfangen. Frau Schaudig.
Ja, da haben wir jetzt so ein Paradoxon, ehrlich gesagt. Also es gibt Stimmen und auch Experten und auch in manchen Leitlinien, die sagen, Bluthochdruck ist eine Kontraindikation für die Einleitung von Hormonen. Ich finde das schwierig, weil meine Erfahrung ist, der Blutdruck sinkt vielleicht mit Hormonen. Also ich würde wahrscheinlich mit dem Kardiologen erwägen zusammen, also oder mit dem Hausarzt, doch den Blutdruck etwas zu senken und erst wenn der Blutdruck normal ist, mit einer Hormontherapie zu beginnen. Und dann könnte man im zweiten Schritt die Blutdruckmedikation absetzen. Also ein nicht behandelnder Bluthochdruck ist eigentlich ein Grund, nicht mit einer Hormontherapie anzufangen.
Ob das gerechtfertigt ist oder nicht, das ist mal dahingestellt. Aber zumindest sagen das die Empfehlungen. Mhm. Das heißt, ich würde bei der erst den Blutdruck einstellen, dann mit Hormonen beginnen, über die Haut, so jemanden keine geschluckte Östrogengabe, sondern über die Haut, weil wir dann keine Gerinnungsrisiken eingehen. Und dann kann man ja mittelfristig mal gucken, gehen wir vielleicht ein bisschen runter mit dem Blutdruckmittel.
Frau Eifert, wir Frauen haben ja meist eher einen zu niedrigen Blutdruck. Wie bekomme ich denn überhaupt mit, dass mein Blutdruck steigt?
Wie Sie merken, dass der sich verändert, also vor allem wie man merkt, dass der steigt. Symptome von hohem Blutdruck ist Schwindel, sind Kopfschmerzen und auch Nasenbluten. Wenn das wiederholt auftritt, sollte man den Blutdruck mal messen lassen.
Und ab wann muss ich dann Blutdrucksenker nehmen? Ab wann wird's gefährlich?
Also in unserem Land ist es ja so, dass die Zielwerte für Frauen beim ersten Wert, beim systolischen Wert unter 130 mm Hg liegen sollen und der zweite, der diastolische Wert, sollte 90 mm Hg nicht überschreiten. Besonders wenn der zweite Wert über 100 ist, muss man also auch den Blutdruck medikamentös einstellen und da gibt es eine ganze Palette an Medikamenten. Je nachdem, wie hoch die Werte sind, kann man erstmal mit Einzelpräparaten einsteigen oder direkt mit einer Kombination. Es gibt inzwischen auch Pillen, wo praktisch drei Präparate gleichzeitig drin sind. Besonders gut wirken hier die sogenannten ACE-Hämmer, also die greifen in die Blutdruckregulation ein. Der Begriff steht für Angiotensin-Converting-Enzyme-Inhibitoren und Hämmer. Dazu kommt eine neue Stoffgruppe, die praktisch die Weiterentwicklung dieser ACE-Hämmer darstellen, die Angiotensin-Rezeptor-Blocker, also die Hormone, die den Blutdruck hochhalten, direkt blockieren. Man kann das kombinieren mit bestimmten Wassertabletten oder eben auch mit den vorhin schon genannten Beta-Blockern, weil viele Menschen sind auch sehr unruhig, wenn der Blutdruck steigt, sodass das manchmal auch ein guter Effekt ist über diese Sedierung und über die Sympathikus-Blockade.
Eine Frage habe ich noch zu Nährstoffen. Eine Hörerin schrieb uns, dass sie gelesen hat, dass eine gemeinsame Gabe von Vitamin D mit Kalium nicht nur gegen Osteoporose, sondern auch Arteriosklerose helfen soll.
Also besonders das Vitamin D spielt eine ganz große Rolle für die Herz-Kreislauf-Gesundheit. Zum einen gegen die Osteoporose, aber gegen die Arteriosklerose, aber auch gegen Herzschwäche. Also ein ausgeglichener Vitamin D-Spiegel ist für viele Dinge sehr, sehr gut und sehr wichtig.
Und das mit dem Kalium, haben Sie das schon mal gehört?
Gut, Kalium sollte für die Herzfunktion ausgeglichen sein. In der Herzmedizin streben wir sogar einen eher hohen Kaliumwert an, also hochnormalen Kaliumwert, weil dann einfach der Herzschlag regelmäßig ist und Rhythmusstörungen seltener auftreten, auch eine schnelle Herzfrequenz dann seltener auftritt. Insofern kann das gut sein. Ich kenne diese Kombination tatsächlich nicht, sondern ich kannte immer die mit Vitamin D und Calcium.
Frau Schaudig, haben Sie davon schon mal was gehört? Vitamin D mit Kalium?
Ich habe gerade so ein bisschen die Fantasie, ob es sich da ein kleiner Irrtum eingeschlichelt hat. Es wird ja mit Vitamin K oft verkombiniert, weil es Daten gibt, dass es dann besser resorbiert wird. Vielleicht meinte die gar nicht Kalium, sondern dieses Vitamin K. Also das könnte ich mir vorstellen. Aber da gibt es übrigens keine abschließende Bewertung nach meiner Kenntnis, sodass das nicht generell empfohlen wird. Aber das muss man nachgucken.
Damit sind wir am Ende dieser Folge. Das war unsere Premiere mit unserem ersten Studiogast. Mir hat es sehr viel Spaß gemacht. Ich denke, Ihnen beiden auch.
Ja, total viel.
Also mir
vielen
auch.
Vielen Dank.
Ich habe auch sehr viel gelernt. Vielen Dank.
Ja. Danke an Sie, Frau Professor Eifert, dass Sie sich die Zeit genommen haben und so viele spannende Sachen erzählt haben. Wer da auch noch mal nachlesen möchte, wem das jetzt vielleicht alles zu schnell ging, dem empfehle ich Ihr Buch Herzsprechstunde. Ist es ganz leicht zu finden. Und danke natürlich Dr. Katrin Schaudig. Hat wieder viel Spaß gemacht mit Ihnen und wir hören uns dann in 2 Wochen wieder.
Ja, vielen Dank auch.
Tschüss.
Tschüss.
Und bis zu unserer nächsten Folge möchten wir euch einen anderen Podcast ans Herz legen, und zwar die Ernährungsdocs vom NDR. Wissenschaftsjournalistin und Host Julia Demann trifft auf die drei erfahrenen Ernährungsmedizinerinnen Matthias Riedel, Silja Schäfer und Viola Andresen. In jeder Folge widmen sie sich einer kniffligen Patientengeschichte und liefern jede Menge Infos für den eigenen Alltag rund um die heilende Kraft der Ernährung. Und natürlich gibt es jedes Mal auch ein Rezept zum Nachkochen. Die Ernährungsdocs findet ihr in der ARD Audiothek und wir verlinken euch den Podcast auch in den Shownotes. Und in 2 Wochen sprechen Frau Schaudig und ich über vorzeitige Wechseljahre und wir erklären, was der Unterschied ist zwischen vorzeitigen und frühen Wechseljahren und was das auch für Folgen für die Gesundheit der Frauen haben kann. Und wir reden auch darüber, ob es dann sich tatsächlich empfiehlt, mit einer Hormonersatztherapie zu beginnen. Ihr könnt uns weiterhin gern schreiben an hormongesteuert@mdraktuell.de. Abonniert unseren Podcast, lasst gern auch eine Bewertung für uns da und wir freuen uns natürlich immer, wenn ihr uns weiterempfehlt an eure Freundinnen, Schwestern, Kolleginnen, Töchter, Mütter und natürlich auch gern an eure Partner und Partnerinnen. Hormongesteuert hört ihr überall da, wo ihr Podcasts hören könnt und werbefrei in der App der ARD Audiothek.
Hormongesteuert. Der Wechseljahre-Podcast mit Dr. Katrin Schaudig.